Ich lese den Text für die Predigt. Er steht in der Bibel, dem Wort Gottes, in der Offenbarung, Kapitel 3, Verse 14 bis 22. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ja, guten Morgen. Wir machen weiter mit unserer kurzen, kleinen Serie zu unserer Mittendrin-Vision. Warum gibt es uns eigentlich als Kirche für die Stadt? Es gibt doch Kirchen. Warum gibt es uns als Ergänzung? Was ist unser spezieller Auftrag hier in unserer schönen Stadt? Und letzte Woche habe ich versucht, unsere Vision einzuordnen in Gottes größere Vision, in der er selbst gesagt hat, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Eine Vision ist eine mobilisierende, eine aktivierende, eine motivierende Beschreibung der Vorstellung eines erstrebenswerten Zustandes, eines begeisternden Zustandes in der Zukunft. Ein Zustand, für den es sich zu leben lohnt und für den es sich vielleicht sogar zu sterben lohnt. Und wir haben das in Gottes Vision eingeordnet, weil er es uns vorgemacht hat. Jesus, der Sohn Gottes, ist für diese Vision, dass die Welt gerettet wird, auf diese Erde gekommen, um dafür zu leben. Und er ist auf diese Erde gekommen, um für diese Vision uns zu retten, zu sterben. Auf Seite 1 in eurem Programmheft habe ich nochmal die Mittendrin-Vision abgedruckt. Da steht es, wir lieben Potsdam, die Stadt der Gegensätze mit ihrem tonnenschweren historischen Erbe im Gepäck. Und darum, weil wir die Stadt lieben, möchten wir Potsdam durch das Evangelium der Gnade spirituell, sozial und kulturell erneuert sehen. Wir sind nicht die Einzigen, aber das ist das, wonach wir uns sehnen. Und diese Vision soll zeigen, dass wir nicht eine nur nach innen gerichtete Kirche sind und sein wollen, sondern dass alle Menschen, egal welche Erfahrung sie bisher mit Kirche oder mit Gott gemacht haben, sich bei uns willkommen fühlen sollen. Ob du Skeptiker bist, ob du Suchender bist, ob du Zweifler bist, ob du sagst, ich bin Nachfolger, was auch immer das bedeutet, ob du Jünger bist, du jung oder alt bist, du deutsch oder nicht deutsch bist, herzlich willkommen. Letzte Woche haben wir über die Notwendigkeit von Gottes Eingreifen nachgedacht in diese Welt und die Rolle, die wir als Kirche in seinem Plan spielen. Und vielleicht, ich würde sagen, hoffentlich hat Gott euch in der letzten Woche schon Möglichkeiten gegeben, schon jetzt das praktisch auszuleben, was in der Neuschöpfung, in dem neuen Jerusalem einmal nicht mehr nötig sein wird. Hoffentlich hat Gott euch die Möglichkeit gegeben, jemanden zu trösten, Tränen abzuwischen, jemanden in den Arm zu nehmen, jemandem zu helfen, jemandem zu vergeben, von dem, was ihr habt, zu teilen, abzugeben. Und ich will mir an dieser Stelle auch einen Kommentar nicht verkneifen, weil er hier ganz gut passt. Und zwar möchte ich an dieser Stelle gerne ein ganz großes Dankeschön sagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Seite 9 im Programmheft aufgeschlagen habt. Auf Seite 9 im Programmheft seht ihr, wie wir und ihr in diesem Jahr Gottes Großzügigkeit sichtbar gemacht habt. Wir hatten das Ziel als Kirche 85.000 Euro in unserem Geschäftsjahr, was bis Donnerstag oder Freitag, 31.08. geht, zusammenzulegen. Wir haben 106.000 intern zusammengelegt. 21.000 Euro mehr, als wir wollten. Dankeschön. Dankeschön. Und ich sage das im Namen Gottes und auch im Namen des Leitungsteams. Und wir versuchen, das, was ihr gegeben habt, tatsächlich verantwortungsvoll in dieser Stadt für Gottes Reich einzusetzen. Ja, es fehlen uns auch bei einer wachsenden Kirche an einigen Stellen ehrenamtliche Mitarbeiter, Hände, die mithelfen. Aber wir sind so dankbar für das, was ihr schon tut, auch für das, was ihr gegeben habt. Und das ist ein Ausdruck von Kirche für die Stadt. Das wollen wir sein. Und das wollen wir auch weiterhin sein. Und deswegen starten wir jetzt auch in ein neues Jahr in unserer kurzen Kirchengeschichte und der langen Kirchengeschichte in Deutschland. In den nächsten Minuten möchte ich mir gerne mit euch den Text anschauen, den Katharina uns eben vorgelesen hat, den Text aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Jesus lässt der Kirche in Laodicea, benannt nach der Ehefrau des Gründers dieser Stadt, durch den Apostel Johannes etwas ausrichten. Und wenn wir diese Aussagen von Jesus nicht schriftlich in der Bibel hätten, würden einige von uns wahrscheinlich sagen, so redet Jesus nicht. Und schon gar nicht mit einer Kirche. Im Buch der Offenbarung sind uns 7 Briefe an 7 Kirchen in 7 verschiedenen Städten in Kleinasien überliefert. Ich habe euch auf Seite 1 eine Karte abgedruckt, da sind die Städte drauf. Johannes, der Apostel, der zu den Nachfolgern von Jesus gehört hat und für seinen Glauben verfolgt wurde, befindet sich gerade auf der Insel Patmos im Exil. Und dort hat er von Gott persönlich den Auftrag bekommen, das, was du jetzt siehst und hörst von mir, schreibe das bitte auf. Die Frage ist, warum soll er das aufschreiben? Weil es wichtig ist für diese 7 konkreten Kirchen, die aber auch alle gleichzeitig als Platzhalter für die weltweiten Kirchen zu aller Zeit stehen, also auch für uns. Und diese 7 Briefe haben alle dieselbe Struktur. Sie haben eine Anrede, dann folgt eine Aussage über Jesus und seinen Charakter. Danach kommt Lob, Verheißung, Korrektur, Mahnung und als Abschluss ein Versprechen. Und in jedem einzelnen Brief nimmt Jesus konkret Bezug auf den Kontext der jeweiligen Kirche in der jeweiligen Stadt. Und ich glaube, dass dieser Brief, der letzte der 7, ziemlich gut in unseren Kontext hier in Potsdam passt. Und deswegen glaube ich, dass der uns tatsächlich auch was zu sagen hat. Lasst uns mal durch den Text gehen. Hier heißt es, und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, mit Engel ist sehr wahrscheinlich der Leiter dieser Gemeinde gemeint, der diesen Brief vor der Gemeinde dann vorlesen soll. An den Engel, der Leiter der Gemeinde in Laodicea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. Und dann kommt dieser Brief. In allen anderen dieser 7 Briefe wird erwähnt, was Jesus getan hat am Anfang des Briefes. Hier bekommen wir Infos über das Wesen von Jesus, über seinen Charakter, wie er ist, wie ist er. Er ist treu. Er ist zuverlässig, er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Jesus war an der Schöpfung beteiligt. Ungefähr 15 Kilometer südöstlich von Laodicea liegt die Stadt Kolossä. an die Kirche dort hatte der Gemeindegründer Paulus einige Jahre vorher auch einen Brief geschrieben. Denkt dran, wir sind im ersten Jahrhundert nach Christus. Es wurden keine WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt, sondern es wurden Briefe geschrieben. Und dieser Brief nach Kolossä, der Brief an die Kolosser in der Bibel, wurde ebenfalls in der Kirche in Laodicea vorgelesen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, als der Brief von Johannes vorgelesen wurde, gesagt haben, Moment, davon kommt mir manches irgendwie bekannt vor. Der Brief von Paulus an die Kolosser fängt nämlich auch folgendermaßen an. Jesus ist das Ebenbild Gottes, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor aller Zeit da und alles besteht durch ihn. Diese Aussagen über das Wesen von Jesus sind extrem wichtig, wenn es um die Glaubwürdigkeit der Zusagen geht, die wir uns gleich in dem Text anschauen werden. Wenn ich eben gesagt habe, dass alle sieben Briefe dieselbe Form haben, ist es nicht ganz richtig. Für die Kirche in Laodicea gibt es nämlich kein Lob. Es wird nichts davon erwähnt, was sie gut gemacht haben. Hier heißt es, und Jesus sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder kalt noch warm bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ich habe mir den griechischen Text in der letzten Woche sehr intensiv angeguckt. Was Jesus hier zu dieser Kirche sagt, ist, wenn ich an dich denke, wird mir übel, ich könnte kotzen. Für Spucken gibt es ein anderes Wort. Das ist das, was Jesus dieser Kirche sagt. Und ich habe keine Ahnung, was bei dir Übelkeit oder Erbrechen auslöst, aber könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus, der Sohn Gottes, so etwas zu einer Kirche sagt, von der er will, dass sie existiert? Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe und überlegt habe, was würde Jesus zu uns sagen? Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Was würde Jesus zu uns als Kirche sagen? Wenn dir nicht sowieso total egal ist, was Jesus sagt, dann müssen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Was war hier los in Laodicea? Dieser Text ist absolut nicht dafür geeignet, Menschen ein schlechtes Gewissen über ihren geistlichen Zustand zu machen. Jesus baut hier keinen moralischen Druck auf, um das Verhalten der Menschen in dieser Kirche zu verändern oder an das Verhalten zu appellieren. Die Kategorien heiß und kalt sind nicht im Sinne von gut und schlecht zu verstehen. Das war nicht die Denkweise der Zeit von damals. Wieso sollte er dann sagen, ihr seid lau, wärt ihr doch besser kalt, wäre noch schlechter. Der Zustand dieser Kirche hier hing ganz eng mit dem Zustand von der Stadt Laodicea zusammen. Diese Stadt in der heutigen Türkei wurde genau auf der Kreuzung zwischen zwei Handelsrouten gegründet. Auf einem strategischen, auf einem wichtigen Ort, strategisch wichtig für Wachstum, für Erfolg, für Einfluss und für Wohlstand. Laodicea war eine der reichsten Städte der damaligen Zeit. Sie war ein Finanzzentrum. Finanziell unabhängig von Rom. Die Stadt war zweitens bekannt für ihre Textilindustrie. Dort wurden aus der Wolle von schwarzen Schafen wertvolle, glänzende, weiche Klamotten hergestellt. Und es gab drittens dort ein medizinisches Zentrum mit dem Spezialgebiet Augenheilkunde. Für die Augensalbe von Laodicea sind Menschen aus dem ganzen Land reich angereist, um die zu bekommen und geheilt zu werden. Das heißt, diese Stadt war wohlhabend, war erfolgreich, war einflussreich und war unabhängig, weil sie erfolgreich und wohlhabend war. Aber die Stadt hatte ein Problem. Sie hatte nämlich aufgrund ihrer Lage keine gute Trinkwasserversorgung. Das Wasser musste über kilometerlange Leitungen und Kanalsysteme in die Stadt gebracht werden. Und das war finanziell möglich, weil sie unabhängig waren. Sie konnten sich das leisten. Ungefähr 11 Kilometer nördlich von Laodicea liegt die Stadt Hierapolis. Sie war bekannt für ihre heißen, heilenden, entspannenden Quellen. Sehr mineralhaltiges Wasser, wo Leute hingegangen sind, um drin zu baden, um geheilt zu werden. 15 Kilometer südöstlich lag die Stadt Kolossä, die ich eben schon mal erwähnt habe. Diese Stadt war bekannt für ein absolut brillantes, klares, eiskaltes Gebirgswasser. Heiß und kalt. Und egal aus welcher dieser Städte Laodicea sein Wasser bekommen hat, entweder das heiße, heilende, entspannende Wasser war bis Laodicea abgekühlt und lauwarm und ungenießbar und unbrauchbar, oder das eiskalte Wasser aus Kolossä war auch durch den Weg nach Laodicea mittlerweile lauwarm und eklig und ungenießbar und unbrauchbar geworden. Merkt ihr, Jesus ging es hier bei dieser Beschreibung, heiß und kalt, nicht um die Kategorien gut und schlecht, sondern um die Kategorie heiß oder kalt ist gleich brauchbar für das zu nutzen, für das es gemacht ist, und lau unbrauchbar. Diese Kirche war weder geistlich heiß und damit heilend brauchbar, noch war sie eiskalt und damit erfrischend brauchbar für diese Stadt, sondern lauwarm, ungenießbar zum Kotzen. Im Vergleich mit den 6 anderen Kirchen und dem, was Jesus zu ihnen gesagt hat, scheint Lauheit, die er hier beschreibt, dramatischer und für eine Kirche viel gefährlicher zu sein, als die erste Liebe zu Gott zu verlieren, was er einer Gemeinde schreibt, als sexuelle Unreinheit, was er einer anderen Gemeinde schreibt, als ethische Probleme, was er einer anderen Gemeinde schreibt, als Irrlehre, was er einer anderen Gemeinde schreibt. Er korrigiert das alles bei den anderen. Aber bei keinem dieser Themen sagt er zu einer anderen Kirche, ich könnte kotzen. Was hat der Zustand von Laodicea mit uns und unserer Vision und unserer Stadt hier zu tun? In Vers 17 heißt es, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Das ist krass. Diese Stadt ging es durch ihren Wohlstand so gut, dass sie unabhängig dadurch von anderen waren, und gleichzeitig ging es dieser Stadt und dieser Kirche so schlecht, dass sie nicht gemerkt haben, wie sie sich dadurch auch immer mehr unabhängig von Gott gemacht haben. Die finanzielle und intellektuelle Situation der Stadt und ihrer Bewohner aufgrund ihrer eigenen Leistung hat auf die Kirche abgefärbt und nicht umgekehrt. Und so wurden sie überheblich gegenüber dem Evangelium, der Gnade, und unabhängig und gleichgültig gegenüber Gott. Wenn ich mir unsere Stadt so anschaue, dann möchte ich gerne die Warnung von Jesus hören, gute Dinge wie Wohlstand und Bildung und Leistung und Fähigkeiten und Schönheit können dazu führen, müssen nicht zwangsläufig, aber können dazu führen, dass Jesus sagt, mir wird übel. Und zwar immer dann, wenn er an unseren Umgang damit denkt, weil sie uns ablenken von ihm. Wenn sie nämlich dazu führen, dass wir unsere geistliche Situation aufgrund von all dem, was wir tun können, nicht mehr realistisch und nicht mehr richtig wahrnehmen. Ich hatte einige Gespräche mit Menschen aus ärmeren Ländern, afrikanische Länder, Christen, die dort leben. Und ich habe mich in vielen Momenten gefragt und habe sie dann auch gefragt, warum habt ihr, obwohl ihr viel ärmer seid, aus meiner Perspektive einen viel lebendigeren Glauben? Und sie selbst haben häufig zu mir gesagt, weil es euch zu gut geht. Wir haben nicht so viele Dinge, die uns ablenken. Das ist das, was Jesus hier anspricht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe Klamotten. Ich mag es, gesund zu sein. Und ich mag es, erfolgreich zu sein. Darum geht es nicht. Aber wenn diese Dinge zu wichtig werden, so wichtig, dass sie unsere Identität und unseren Wert festlegen, dass wir darauf aufbauen und uns darauf verlassen und dann selbstzufrieden und gleichgültig werden, dann haben wir ein Problem. Und dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Zustand, schreibt Jesus was? Einen Liebesbrief. Habt ihr Vers 20 gesehen? So mache ich es bei allen, die ich liebe. Ich decke auf aus Liebe, was bei ihnen verkehrt ist. Ich weise sie zurecht aus Liebe. Darum, weil ich euch so sehr liebe und euch aus Liebe darauf hinweise, macht Schluss mit eurer Gleichgültigkeit und kehrt um. Jesus spricht hier die Punkte direkt an. Er sagt, du denkst, du bist reich, Finanzzentrum, aber eigentlich bist du geistlich arm. Du denkst, dass du gesund bist, ihr habt ein Augenheilzentrum, aber eigentlich bist du geistlich blind. Du denkst, dass du Klamotten machst, aber eigentlich bist du nackt. Geistlich gesehen ist dein Zustand jämmerlich und erbärmlich. Und Jesus sagt, eigentlich sollt ihr die Bereiche, in denen ihr als Stadt prägend seid, durch das Evangelium prägen und nicht umgekehrt. Und das ist es, wonach wir uns hier in Potsdam sehnen und wovon wir als Kirche träumen, dass genau das passiert. Wie kann das Wirklichkeit werden? Vers 18 und 19. Jesus sagt, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Obwohl Jesus allen Grund gehabt hätte, diese Kirche aufgrund ihrer Unbrauchbarkeit abzulehnen, bricht es ihm das Herz und er lädt sie zur Umkehr ein. Die, die eigentlich vom Verkauf leben, zu denen sagt er, kauft bei mir. Dieses Kaufen ist etwas missverständlich. Es geht hier nicht darum, bringt eine Leistung wie Gebet, Gehorsam, Anbetung, was auch immer, und dann bekommt ihr von mir eine Gegenleistung. Dieses, also mal ehrlich, wie können wir, die wir nichts haben, einem Gott, der nichts braucht, was bringen und ihn damit beeindrucken? Die Betonung liegt hier nicht auf Kaufen, sondern auf bei mir. Kommt zu mir und ihr werdet reich, obwohl ihr vielleicht kein volles Konto habt, aber einen Schatz im Himmel. Kommt zu mir und ihr bekommt ein weißes Kleid, und weiß steht hier für Sauberkeit und Vergebung, damit ihr euch nicht schämen müsst. Scham war das erste Gefühl nach dem Sündenfall. Was macht Jesus aus Gnade? Kleider, und zwar weiß, rein. Kommt zu mir und ihr werdet sehen, dass es um mehr geht als die sichtbare Welt. Ich öffne eure Augen des Herzens für eine größere Realität. Dieser Text erinnert uns an unsere Abhängigkeit von Gott. obwohl wir nichts bringen können und auch nichts bringen müssen, können wir bei ihm alles bekommen, was wir brauchen. Das ist die Beschreibung von vertrauensvoll glauben. Mit leeren Händen zu Gott kommen, damit er sie mit Reichtum und Kleidung und Heilung füllen kann, die größer sind als das, was wir vielleicht gerade jetzt im Kopf haben. Jesus will unsere Sünde, unseren Ungehorsam, unsere Zweifel, unsere Selbstzufriedenheit, unsere Fragen, die immer gleiche Leier, mit der wir ihm ankommen, unsere Unsicherheit, unsere Angst, unsere Krankheit, unsere Gleichgültigkeit, das ist unsere Währung. Die will er nehmen und sie umtauschen in Gerechtigkeit und in Hoffnung und in Heilung und in Sicherheit und in Vergebung. Und diese Hoffnung, die betont er dann am Ende mit dem Versprechen: Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dieser Vers wird häufig benutzt, um Menschen, die noch nicht glauben, zum Glauben einzuladen und zum Glauben zu führen. Siehst du nicht, Jesus steht vor der Tür, möchte in deinem Herzen wohnen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Interessant ist aber, er ist für Glaubende geschrieben. Er ist Teil eines Briefes an eine Kirche, an Menschen, die bereits davon überzeugt sind, dass Jesus schon drin ist. Stellt euch vor, nachher, nach der Predigt, während der Anbetungszeit, klopft Jesus und fragt, ob er reinkommen darf. Und einige kratzen sich verwundert am Kopf und sagen, hey, wir haben doch Anbetungszeit, ich dachte, du wärst schon hier. Und Jesus sagt, viele Dinge, die bei euch drin sind, haben dazu geführt, dass ich draußen bin. Und ihr habt es nicht mal gemerkt. Und Jesus macht keine Vorwürfe, sondern er fragt, darf ich reinkommen? Darf ich reinkommen mitten in all das, was euch von mir distanziert hat? Da will er hin. Die Leute in Laodicea, die waren so von sich und ihren Fähigkeiten überzeugt, dass sie gar nicht die Notwendigkeit der Hilfe von Gott gesehen haben. Ihr Herz und ihr Alltag war so voll, dass darin kein Platz mehr war für eine Begeisterung von Jesus und dem, was er für sie getan hat. Und das hat sich dann dadurch gezeigt, dass sie lau und letztlich nutzlos geworden sind. Sie waren weder Heilung für andere, noch waren sie Erfrischung für andere. Und dann saß ich da und dachte, sind wir nicht alle ein bisschen Laodicea? Wenn mein Herz nicht mehr begeistert ist von Jesus und seiner guten Nachricht, dann werde ich auch keine Lust haben, mich zu engagieren, mich zu kümmern, in Menschen zu investieren, überhaupt unsere Stadt wahrzunehmen mit dem, was hier vielleicht gebraucht wird. Wenn wir nicht offen dafür sind, uns von Jesus korrigieren zu lassen, von ihm uns unsere Gleichgültigkeit nehmen zu lassen und seine Motivation, Liebe zu erkennen, dann nützen die größten Visionen nichts, sie werden einfach verpuffen, weil ihr denkt, was lasst ihr noch labern da vorne? Wenn wir nicht begeistert von Jesus sind, wird Gemeindeaktivität immer eine Zusatzbelastung sein, noch mehr Termine in meinem sowieso schon so vollen Alltag. Und dann kann es passieren, dass sich aus einer lebendigen Kirche in einem schleichenden Prozess, dass daraus eine Gruppe wird, die sich zwar trifft, die aber weder heilsam noch erfrischend für ihre Stadt ist. Und Jesus könnte kotzen vor Traurigkeit, wenn er daran denkt, dass sich Gemeinden so entwickeln. Eine befreundete Familie von mir macht gerade ein Experiment. Ihre Kinder bekommen nur samstags Süßigkeiten. aber dann so viel sie wollen. Genau. Es funktioniert nicht. Samstags ist da regelmäßig Geheul und Bauchweh. Weil die Kids ihr Wollen gar nicht richtig einordnen können. Dieser Text zeigt uns, dass das Problem nicht die Dinge sind, die wir haben, sondern die Dinge, die wir wollen unbedingt. Und wie reagiert Jesus? Er ist bereit, unser Wollen zu verändern. Er macht das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwarten könnte. Er zieht sich nicht zurück, sondern er klopft an und möchte zum Essen kommen. Er möchte Gemeinschaft. Er will Austausch mit uns. Er will Gespräch. Er will Zeit. Er will Leben mit uns teilen. So, dass sich durch diese Gemeinschaft mit ihm langsam unser Herz und dann unser Wollen verändert. Und dann die Gemeinschaft, die wir mit anderen haben. Und dann kommen wir der Neuschöpfung ein gutes Stück näher. Und hier schließt sich der Kreis. Ich möchte es nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Der gesagt hat, ich könnte kotzen, lädt sich zum Essen ein bei uns. Wahnsinn. Das, worauf man in dem Moment eigentlich gar keine Lust hat. Ich will Gemeinschaft mit dir. Und in dieser Kultur damals war das Essen und die Zeit gemeinsam ohne Hektik, ohne Stress noch was ganz anderes als heute. Jesus weiß, dass wir ihn am nötigsten brauchen, damit er aus uns die Menschen macht, die wir aus seiner Perspektive sein sollen. Und dann macht er aus diesen Menschen eine Kirche, damit die genau den Auftrag ausführt, den er von dieser Kirche in dieser Stadt ausgeführt haben möchte. Mittendrin will eine Dienstgemeinschaft sein und keine Konsumgemeinschaft. Eine Kirche für die Stadt, für andere Menschen, zur Heilung und zur Erfrischung und zur Erneuerung. Und was wir dafür brauchen, ist ein von Gott erneuertes Herz. Immer wieder. Das langt nicht einmal. Immer wieder. Begeisterung für ihn. Begeisterung für die Idee, dass er das Konzept Kirche sich überlegt hat, um damit Städte, Menschen, diese Welt und uns zu verändern. Vielleicht bist du auf der Suche nach einer Kirche, von der du was hast, wenn du sie brauchst. Jesus will eine Kirche, die aus Menschen besteht, die sich gebrauchen lassen, damit andere etwas davon haben. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist unsere Vision. Und dafür klopft er heute hier an. Dafür gibt es uns. Dafür sind wir hier angetreten. Dazu sind wir berufen und dafür brauchen wir dich. Wirklich. Bist du davon überzeugt, dass Potsdam mittendrin und die anderen Kirchen genauso dringend braucht wie einen neuen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin? Ich würde sagen, sogar noch dringender. Weil wir mit Jesus etwas anzubieten haben, was diese Welt nicht bieten kann. Potsdam ist bekannt für Film und für Politik und für Wissenschaft und für Sport. Wie würde es aussehen, wenn diese Bereiche durch das Evangelium beeinflusst und verändert wären? Und der zukünftige Kanu-Weltmeister das Evangelium ausleben würde. Klingt das arrogant? Ich glaube schon, für manche. Für die Ohren derer, die Jesus nicht kennen und nicht lieben gelernt haben und deren Herz dadurch noch nicht verändert wurde. Ich kenne Menschen, die mir sagen, ich könnte kotzen, wenn ich sowas höre von euch als Kirche. Und ich sage, Ist mir immer noch lieber, als wenn Jesus das sagen würde. Was auch immer es in unserem Leben gibt, das bei Jesus einen Würgereiz auslöst, es hält ihn nicht davon ab, anzuklopfen und zu fragen, ob er Gemeinschaft beim Essen mit uns haben kann. Da, wo andere sich distanzieren, da kommt er aktiv auf uns zu. Leute, wenn wir das nicht weiter sagen, wenn das stimmt, wer dann? Wie gemein wäre es, dieses Wissen, wenn es stimmt, zurückzuhalten? Dafür sind wir hier. Es ist Gottes Vision für dich und mich und uns und unsere Stadt und diese Welt. Und die Kreise werden immer größer. Übrigens ist noch eine Sache ganz entscheidend hier. Es ist nicht entscheidend, ob wir das Klopfen von Jesus hören, sondern entscheidend ist, ob wir seine Stimme hören. Es gibt keine dauerhafte, keine echte Gemeinschaft ohne die Stimme, das Wort Gottes, die Bibel. Durch sie klopft Jesus an unsere Herzen an, um sich einzuladen und um uns einzuladen. Und zwar um uns einzuladen, mit ihm zu regieren. Was für eine Liebeserklärung. Und deswegen möchte ich jetzt gleich erst kurz noch mal sagen und dann möchte ich als Abschluss Jesus zu Wort kommen lassen. Was ich gesagt habe, ist viel unwichtiger. Ich möchte Jesus zu Wort kommen lassen. Vorher noch mal der Hinweis auf das Begleitheft, was wir extra für diese Serie entwickelt haben. Du findest es am Ausgang, du findest darin praktische Tipps, ganz konkrete Dinge, Gebetsanliegen, Beispiele, die Vision von mittendrin, die Werte unserer Kirche. Nimm das mit. Danke für die Rückmeldungen aus der vergangenen Woche, für die, die schon damit gearbeitet haben. Wir haben es dienstags als bei dem Gebetstreffen auch mit benutzt. Und sollte Gott bei dir angeklopft haben, jetzt, dann reagiere bitte konkret. Wir wünschen uns, dass jeder irgendetwas macht zum Wohl der Stadt. Nicht, was habe ich davon, sondern wie profitieren andere davon? Privat, persönlich, das weiß jeder von euch am besten. Und wir als Kirche suchen konkret Leute, die mitmachen, weiter mitmachen, damit diese Vision umgesetzt werden kann. Wir brauchen tatsächlich Leute im Bereich Kinderzeit, bei der Technik, beim Aufbau. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Für das Team vom zweiten Gottesdienst in Babelsberg, Beter. Wir brauchen Leute für die Übersetzung. Es geht nicht darum, Löcher zu stopfen. Aber wir wollen keine Konsumgemeinschaft, sondern eine Dienstgemeinschaft kultivieren. Menschen, die das machen, wozu sie begabt und beauftragt sind und dadurch unsere Stadt durch das Evangelium erneuern. Von Jesus begeistert, vom Evangelium verändert und für Menschen bewegt. Ich lese euch einige Verse als Abschluss von Jesus. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, den Männern und Frauen, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Ob ihr etwas zu essen habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie haben weder Scheune noch Vorratskammer. Aber Gott sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit zustande bringt, warum quält ihr euch dann mit Sorgen um all die anderen Dinge? Seht euch die Blumen auf den Feldern an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, dann wird er sich erst recht um euch kümmern. Habt doch mehr Vertrauen. Zerbrecht euch also nicht den Kopf darüber, was ihr essen und trinken werdet. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Sei ohne Angst, meine kleine Herde. Euer Vater ist entschlossen, euch seine neue Welt zu schenken. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der sich siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.